herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen sind im Heimkino und haben sich The Power of the Dog angeguckt von Jane Campion. Der neue Film, der ein bisschen im Kino und auf jeden Fall über Netflix zu sehen ist. Und habe ich nicht alleine geguckt, habe ich mit Johanna geguckt und mit Götz geguckt. Hallo. Jetzt unser allererster Eindruck. Wir wussten nichts von dem Film, außer er spielt irgendwo im Westen, Cumberbatch spielt mit und es ist ein Film von Jane Campion und damit hatte sich unsere Vorkenntnis schon erledigt. Johanna, ich fange mit dir an. Wie hat er dir gefallen?
Wow, ich bin noch ein bisschen am Verarbeiten. Du hast jetzt noch gar nichts zur Handlung erzählt.
Das bist du?
Mach das mal vielleicht noch, dann steige ich ein.
Dann habt ihr auch noch einen Moment Zeit, euch zu sammeln. Es geht um eine Familie, zwei Brüder, die im Westen leben. Es ist ein Spätwestern im wahrsten Sinne des Wortes, weil er spielt 1925. Es gibt so eine immer so eine mythische Figur, auf die vor allen Dingen der eine Bruder Phil sich bezieht. Bronco Henry, der noch so für den wilden Westen steht, der dann aber auch schon tot ist zu dem Zeitpunkt. Diese beiden Brüder sind sehr unterschiedlich. Sie haben diese große Ranch geerbt oder übertragen bekommen. Uns ist bis zum Schluss nicht klar geworden, ob von ihren eigenen Eltern oder ob das Adoptiveltern irgendwie sind. Das Verhältnis ist nicht so klar, aber es spielt eigentlich auch keine Rolle. Weil eigentlich geht es nur um ganz wenige Figuren. Phil, das ist ein sehr starker Typ, der übernimmt die komplette Verantwortung. Die ganzen Cowboys hören auf sein Wort. Er hat die Autorität. Und George, sein Bruder, ist derjenige, der auf dem College war, der nicht die Cowboy-Arbeit tun kann. Und es wird einem im Film über gar nicht klar, welche vernünftige Rolle er eigentlich für diese Ranch hat. Außer, dass er irgendwann sich in die Witwe von einem Mann verliebt, der sich umgebracht hat, Rose und dessen Sohn. George heiratet diese Rose und diese vier Figuren sind, ich habe das Gefühl, wie in einem antiken Drama laufen die aufeinander zu. Also das hätte jetzt genauso gut irgendwie in der Antike König, Bruder des Königs, Königin und der Sohn der Königin hätte das sein können. Es ist so eine Konstellation. Es ist so, dass Rose eine Frau ist, die als Witwe trauert. Wir erleben sie erstmal so als schwache Person, die dann auch dem Alkohol zuspricht, vor allen Dingen, weil Phil total gnadenloser Typ ist, der sie gleich mal als Intrigantin beschimpft und der die allerniedrigste Meinung von ihr hat. Und Phil ist ohnehin so ein Typ, der auf nichts Rücksicht nimmt und der sich von der Zivilisation fernhält, die sich noch nicht mal wäscht und der auch, als dann Gäste dann auch da sind, dann auch praktisch nicht ausgeladen wird, aber dann nicht kommt, weil er eben stinkt, weil er sich nicht wäscht. Das ist ein wichtiger Punkt. George ist aber auch ein schwacher Typ, der gegen seinen Bruder gar nicht an kann, der auch irgendwie seine Frau nicht verteidigen kann. Und dann kommt der Sohn, der studiert, der, glaube ich, Medizin studiert, der kommt dann in den, ich denke, Semesterferien dann auf die Ranch und ist natürlich das Hassobjekt für Phil. Ist natürlich so ein schwacher, dürrer Junge, über den alle lachen. Und das dauert so, bis das Verhältnis plötzlich kippt. Der Junge dann von Phil angenommen wird. Und ja, das Interessante an dem Film, und dann kann Johanna vielleicht daran anknüpfen, ist, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Die Konstellation, die noch im Trailer so klar aussah, wer ist hier der Gute und wer ist hier der Böse, wer ist Opfer und Täter, im Trailer sah das noch ganz klar aus. Und im Film lernen wir, dass die Welt viel schwieriger ist.
Ich fand es jetzt eine sehr faszinierende Erfahrung, diesen Film zu gucken. Man kann sich dem, wie du es jetzt auch schon versucht hast, auf sehr unterschiedliche Art und Weise nähern. Und ich finde es jetzt auch total spannend, wie du gesagt hast, es ist eigentlich eben so eine Art Figuren Anordnung irgendwie wie in einem griechischen Drama vielleicht schon. Man hat fast den Eindruck, wenn man nicht diesen Western-Backdrop hätte, dass es fast ein Kammerspiel ist, zum Teil, zwischen diesen Figuren, wie sie miteinander agieren und wie sich irgendwie die Rollen verschieben und so, weil wie man mehr über sie erfährt. Und ich finde es total spannend, eigentlich diese Art des Erzählens vor diesem Western-Hintergrund irgendwie zu wählen, weil es, finde ich, tatsächlich sehr untypisch jetzt ist für einen Western, die Art und Weise, wie sie mit den Figuren umgeht. Nichtsdestotrotz macht es natürlich sehr, sehr, sehr viel Sinn, dieser Backdrop, weil die Themen, die sie untersucht, irgendwie die Vorstellungen von Männlichkeit, die halt auch mit diesem typischen Western-Cowboy-Image verbunden sind, die mit dieser Wildnis und Unzivilisiertheit verbunden sind, nutzt sie natürlich, um ihre Figuren zu beleuchten auch, ja. Und das ist, finde ich, sehr clever, finde ich irgendwie, dadurch, dass das auch von der Zeit so eben so spät eigentlich keine richtige Frontiergeschichte mehr ist, sondern Phil und George eigentlich schon mega etablierte irgendwie Großbauern sind, ja, die da eigentlich schon ein Monster in einem Haus hingestellt haben und trotzdem gerade Phil noch so sehr ein Klischee sozusagen in der alten Western-Cowboy-Zeit verhangen ist und sein Bruder halt versucht, irgendwie da schon viel mehr ein moderneres Leben zu führen. Viele Gedanken gerade, super spannende Anordnung. Ich habe den Film sehr gerne geguckt und ich bin sehr gespannt, was Götz noch dazu sagt, wie er da reingefunden hat. Ich hatte in der ersten Heimstunde so ein kleines bisschen noch Anlaufschwierigkeiten, aber dann hat es Klick gemacht und ich war voll dabei und ich fand ihn sehr, sehr faszinierend, sehr gut, hat Spaß gemacht und irgendwie Benedict Cumberbatch ist so großartig in dieser Rolle, also atemberaubend gut.
Er ist so großartig, dass man vergisst, dass es Benedict Cumberbatch ist. Ich sehe jetzt auch nur Phil, muss mich darauf konzentrieren, dass hinten dran ja ein Schauspieler steht. Ich finde es interessant, dass das eigentlich auch ein Anti-Western ist, weil das die Lösungsmöglichkeiten, die der Western bietet, wie Konflikte gelöst werden, die gelten nicht mehr. Ich habe noch nie einen Western in Anführungszeichen gesehen, in dem so wenig die Lösungsmöglichkeiten, wie Konflikte durchlebt werden in einem Western, ausgesetzt sind.
Ja. Götz. Ja. Ja, man denkt natürlich von Anfang an, als sich dann das Drama abzeichnet, dass da irgendwann mal jemand zur Waffe greifen wird, zum Colt. Aber das, scheint da nicht stattzufinden. Und ich kann jetzt nicht sagen, vom ersten Eindruck her, dass er mich jetzt so hinein fasziniert hat, wie es jetzt vielleicht Johanna empfunden hat. Ich hatte das große Problem, auch ein bisschen da reinzukommen. Ich fand ihn am Anfang sehr wunderlich. Auch ein bisschen kleinste Sätze, Dialoge, wo ich einfach nicht verstanden habe. Zum Beispiel Phil, warum sagt er das jetzt so? Warum verhält er sich jetzt so? Oft hat es irgendwie das nicht gestimmt. Und das hat mir so ein bisschen Probleme bereitet. Da die Szene anfangs in dem Lokal oder in dem Saloon, wo Rose arbeitet, wo sie da zum Essen kommen. Ja, die war mir nicht klar, nicht einsichtig. Und warum das jetzt so abläuft, wie es abläuft. Und ich bereue es nicht, den gesehen zu haben. Ich fand ihn auch irgendwie faszinierend. Klar, diese archaische Konflikt hat man ja oft im Western, bei sehr vielen Western hat man ja so diese Idee, könnte jetzt auch ein antikes Drama sein, das hat der Western ja oft zum Vorbild, so diesen ganz schlichten Konflikte, wobei das hier natürlich eine unglaublich komplexe Angelegenheit ist, also man müsste da eigentlich ein Psychotherapeuten-Seminar versammeln und denen den Film zeigen, die wären begeistert, was da alles drin vorkommt. die psychologische Dynamik in dem Film und auch die Hintergründe der Figuren und was da überhaupt in denen jetzt, ja, was sich da so nach und nach auch offenbart bei Phil, was dann hervorkommt, diese anderen Seiten, ja, das ist schon sehr spannend. Die Frage ist jetzt nur, passt das alles so ein bisschen, passt das zusammen und wo ist da überhaupt eine Handlung in dem Sinne? Also Thomas, du fasst es ja anfangs immer sehr toll zusammen, so, und wenn wir einen Film gesehen haben, aber jetzt auch bei deiner, du hast das jetzt auch wieder, war eine wunderbare Einleitung, aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, ja, und was war jetzt eigentlich die Handlung von dem Film?
Zumal das unglaublich langsam stattfindet. Das ist eine Szene, hatten wir ja schon gesagt, das ist wie ein Verkehrsunfall in Zeitlupe, weil du schon die Katastrophe über Minuten auf dich zu. Der ganze Film ist tatsächlich so. Und der Film ist auch wahnsinnig ruhig. Und Jane Campion hat die Nerven, den wirklich super langsam zu erzählen, was mich am Anfang die erste halbe Stunde auch gestört hat, weil nichts gegen langsam erzählte Filme, aber ich kann auch Götz verstehen, irgendwie, was ist das jetzt für ein Typ, was ist seine Motivation? Ich glaube, wir müssen hier auch jetzt den Spoiler-Alarm setzen, weil sonst können wir, glaube ich, nicht über das sprechen, was wirklich im Film dann passiert. Also ab jetzt für die Leute, die den Film schon gesehen haben.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Ich glaube, ich weiß, also für mich macht das Sinn, dass am Anfang Phil so aggressiv ist und so ungnädig mit den Leuten ist. Er will die Musik nicht haben und so. Und er hat alles unter Kontrolle. Er ist aggressiv. Und man merkt, dass da ist Druck auf dem Kessel. Der ist irgendwie, der hat einen Dämon in sich. Ja, so kommt er mir vor. Der Bruder ist nicht, wie er seinen Bruder haben möchte. Und man versteht überhaupt nicht, warum er so eine negative Gestalt ist, wenn man so negativ mit der Welt umgeht. Später erlebt man aber, dass er da so eine Kiste hat mit Fotografien von nackten Männern. Irgendwann erfahren wir auch, dass der Mann, zu dem er immer aufblickt, der schon verstorbene Bronco Henry, dass das möglicherweise nicht nur sein väterlicher Freund, sondern auch sein väterlicher Liebhaber möglicherweise gewesen ist, als er ein ganz junger Mann war. Und das heißt, dass er überhaupt nicht das Leben führt, das er führen möchte. Er ist offensichtlich auch der Klügere, möglicherweise auch derjenige, der eigentlich eher den Universitätsabschluss hätte machen sollen oder gemacht hat und eigentlich gar nicht dieses Westernleben hätte führen müssen können sollen. Der auch sagt, dass er jetzt seit 25 Jahren diesen Viehtrieb macht. Und ich habe dann erst ganz langsam verstanden, der macht das nicht, weil er der Cowboy ist, sondern der macht das, weil er sich dafür entschieden hat. Wieso Lawrence von Arabien als Sublimation seiner, jetzt fange ich an, küchenpsychologisch zu argumentieren, um praktisch zu verarbeiten und zu beherrschen, dass er seine Sexualität auf jeden Fall nicht ausleben kann. So macht diese Figur für mich Sinn. Ist aber jetzt nicht die einzige Deutung. Ich finde, es auch eine andere Deutung ist drin, dass er sich für ein Leben entschieden hat, dessen Zeit abgelaufen ist. Und das symbolisiert sich halt durch diese Handlung. Aber diese Handlung ist so langsam erzählt, dass du ewig schon weißt, als der Junge alleine losreitet und dann dieses tote Tier findet. Und in dem Moment, wo er von dem Pferd absteigt, wusste ich, was passiert. Das ist 40, 45 Minuten, bevor das passiert, was dann passiert. Also das ist, dass er dort das Leder abzieht von dem Milzbrandtier, um dann irgendwann das einzusetzen, weil er die einzige Schwäche von Phil gefunden hat, dass nämlich Phil eine Schwäche für den Jungen entwickelt hat. Und dadurch alles praktisch auf den Kopf gestellt wird. Ja? Und damit, das ist für mich wie so ein Symbol, dass diese Zeit endgültig endet. Ist aber ein Symbol dafür, dass Böse in Anführungszeichen nicht so in der Form auftreten muss, wie wir es erwarten. Ist überhaupt total ambivalent. Ist der Junge böse, weil er das tut? Was ist da überhaupt böse? Das finde ich, ist eine Stärke von dem Film, dass das total am Ende offen bleibt und das ein Knochen ist, an dem ich noch rumkauen kann, wie ich den überhaupt moralisch bewerten soll.
Also mein moralisches Urteil wäre tatsächlich, nein, der Junge ist nicht böse, der hat seine Mutter gerettet. Und ja, sag ich mal jetzt ganz, ganz hart, der sieht, wie Phil ihn behandelt hat, wie er seine Mutter behandelt hat und wie er sie konstant terrorisiert. Und da gibt es sicher auch noch andere Faktoren, aber so wie er das sieht, ist sie in die Alkoholsucht getrieben worden durch diese unfassbare, irgendwie katastrophale Atmosphäre, die auf dieser Farm herrscht und dieses Umfeld, was für seine Mutter herrscht. Er sieht, dass Phil einfach ein Bully ist, der irgendwie... Natürlich ist es dann sehr spannend, wie sein Charakter weiter beleuchtet wird und welche Hintergrundgeschichte man über ihn erfährt und wie dreidimensional, finde ich, er auch wird und spannend auch wird. Und dadurch, dass er ihm entgegenkommt und sich öffnet, entwickelt man zumindest auch ein gewisses Verständnis und eine gewisse Sympathie für ihn. Nichtsdestotrotz ist er weiterhin ein Arschloch, so sag ich mal so ausgesprochen. Und
wir werden uns aber darüber einig, dass Arschloch sein keine ausreichende Motivation ist, getötet zu werden. Also mir ist auch aufgefallen, dass George mit ihm zurechtkommt, dass sogar der Junge, als er sich entschieden hat, in irgendeiner Art und Weise mit Phil Kontakt aufzunehmen, dass auch das funktionieren kann. Und da habe ich mir überlegt, dass sie auch völlig außerstande ist, mit Phil irgendeinen Weg zu führen, weil dieser Terror, den du beschreibst, der ist nicht alternativlos und der richtet sich nicht, der hätte vielleicht auch nicht bleiben müssen und der richtet sich ja auch nicht gegen jeden. Ja, also sie ist auch ein Opfer, weil sie völlig außerstande ist, auch mal ein Gegner zu sein, was das Verhältnis möglicherweise völlig geändert hätte.
Ja, und das Spannende ist jetzt aber wieder irgendwie das Mittel zu dem. Tut mir leid, ich habe den Namen vergessen von ihm.
Der Junge.
Der Junge, Cody. Also Cody Smith McPhee heißt der Schauspieler, deswegen Peter. Peter, genau. Er greift sozusagen zu Gewalt schon, um das Problem zu lösen.
Gibt es nicht eine Schlüsselszene, dass er sich an den Schreibtisch setzt, das Buch hervorholt, alles über Milzbrand lernt und dann mit diesem Bücherwissen den Mord plant?
Ja, das ist ein kalt geplanter Mord. Also da widerspreche ich euch überhaupt nicht. Aber
war euch das so klar, dass der jetzt einen Mord plant? Also mir war das, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht so müde war oder ich fand, das hat...
Ganz, ganz viel ist Foreshadowing in dem Film. Wird vorbereitet. Es wird ganz klar angesagt, als sie auf ein Tier, das Milzbrand hat und da tot liegt, sagt er seinen Männern in ganz klarem Befehlston, niemand nähert sich dem Tier. Ja? Und da wird schon die rote Fahne praktisch auf das Thema gesetzt. Ja? Und als ich dann dieses tote Tier wieder gesehen habe und er geht dann dahin und packt seine Medizinausrüstung an, dann konnte ich dann schon, normalerweise bin ich eigentlich derjenige, der ganz am Ende erst die Pointe rafft. Das ist aber interessant, wenn sich das erst spät erschließt, wirkt der Film dann wahrscheinlich auch völlig anders.
Ja, also ich glaube, dann hattest du ein bisschen mehr Spannung bei dem Film, weil wenn du dann schon die Zeichen deuten kannst, auf was das hinauslaufen könnte und was...
Das ist dann wie Hitchcock. Und ab dem Moment, wo das praktisch passiert, ist da tatsächlich immer eine Spannung drin. Sie sind dann da, also den Hasen jagen und die Hand ist da schon offen und der Blick von Peter, von dem Jungen, das gehört alles schon in dieses, was macht er jetzt eigentlich und wie wird er das machen? Also das gehört dann tatsächlich schon zu dem Spannungsbogen.
Ja, meint ihr nicht, dass die Regisseurin dann aber auch ein bisschen was falsch gemacht hat, wenn man das jetzt nicht so ganz einleuchtend eigentlich
als derjenige, der sonst immer zu spät rafft, würde ich dir tendenziell zustimmen.
Aber ich weiß gar nicht, ob es darauf unbedingt ankommt, ob man es raffen muss oder nicht. Es ist ja schon eine, also ich glaube schon, dass auch bewusst eine Spannung gehalten, also eine Zweideutigkeit da bleibt. Also dieser Tanz, den die beiden dann vollziehen, Peter und er, ja, den ich tatsächlich wirklich sehr cool fand, also sehr schön anzugucken, durchaus eine Erotik hatte, fand ich, ja, irgendwie. Und nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich sag nicht, dass das ist ein klar geplanter Mord, der moralisch nicht gerechtfertigt werden kann, also nicht zu rechtfertigen ist. Nichtsdestotrotz, finde ich, geht es hier nicht um Gut und Böse. So, wer ist jetzt der Böse von den beiden? Darum geht's, glaube ich, nicht. Sondern es geht um Macht. Und wie die Macht sich drin, wer ist der Starke von den beiden?
Aber warum trinkt sie? Also ich finde das jetzt auch nicht überzeugend zu sagen, dass sie jetzt trinkt, weil sie von Phil so terrorisiert wird im Haus. Das hat mir so auch überhaupt nicht eingeleuchtet. Das ist kein Grund, dass sie sich so betrinken musste. Also so.
Das ist einfach ein Zeichen ihrer Schwäche. Sie ist tatsächlich eine schwache Figur. Sie ist total schwach und sie versagt auch auf jeder Ebene. Ich finde das eine total interessante Szene.
Sie hat furchtbar Angst, glaube ich.
Aber ist das alles gerechtfertigt? Hätte sie sich auch mal, hätte sie sich ihrer Angst ergeben müssen, als das mit dem Klavier kommt, da wäre eine Möglichkeit gewesen, sich irgendwie zu profilieren. Dem Druck hält sie überhaupt nicht stand. Und als sie übt, steht er oben und er ist nicht nur klüger, ja, sondern er kann mit seinem Banjo auch nach 10 Sekunden sofort dieses Lied spielen, das sie am Klavier nicht hinbekommt. Er ist in jeder Art und Weise, bei jeder Herausforderung ist er besser.
Könnte ihr ja egal sein. Ich meine, sie könnte ja auch sagen, komm runter, wir spielen zusammen. Ich spiele Klavier, du spielst Banjo. Das wäre früher im Western so gewesen. Ich meine, dann hätten sie zusammen gespielt. Also
hätte Phil beeindruckt, wenn sie so reagiert hätte? Hätte was mit ihm angestellt?
Möglicherweise, ja. Ja.
Die Sache mit den Häuten, das tut sie ja, um ihm eins auszuwischen. Und sie hat nicht nur Angst um ihren Sohn, dass der mit Phil weggeht, die ist auch eifersüchtig. Das heißt, deswegen, und ich sehe alle diese Figuren, sehe ich mit ganz vielen, vielen unterschiedlichen Seiten. Und das ist eigentlich das, was mir an dem Film total Spaß macht. Auch wenn er halt wahnsinnig viel Zeit sich nimmt für jede Einstellung, für jede Szene. Aber dafür gibt es noch einen 5. Hauptdarsteller, über den wir gleich nochmal sprechen können. Der 5. Hauptdarsteller für mich ist die Inszenierung der Landschaft. Es wird immer wieder gezeigt, dass Menschen klein sind in diesem riesigen Land. Ich glaube nicht, dass sie in Amerika gedreht haben. Ich glaube eher, dass sie es in Neuseeland gedreht haben. Unglaublich beeindruckende, zum Teil sehr karges Land, Berge, Ebenen. Das ist so manchmal so die düstere Seite vom Herr der Ringeland sozusagen. Ich glaube, es ist auch an ähnlichen Orten gedreht. Dann diese kleinen Straßen, die sich durch diese ewige offene Landschaft dann ziehen und die kleinen Autos, die dann da durchfahren, da immer wieder die Perspektive einrücken, dass das nicht die Menschen auf dem Olymp sind, um die sich alles dreht, sondern immer wieder gerade gerückt wird, dass wir da nur Ameisen sind auf dieser riesigen Bühne und dass es am Ende alles und nichts bedeutet. Und dafür sind diese großartigen Landschaftsaufnahmen, die auch wahnsinnig atmosphärisch sind, finde ich total großartig.
Ich fand auch, dass sie ziemlich kalt gefilmt waren, also dass der ganze Ton, das ganze Color Grading ja gerade auch auffällig im Vergleich zu vielen anderen Western, die oft von warmen, sonnenüberfluteten Prärien irgendwie geprägt sind. Hier war alles, der ganze Film, fand ich, war relativ kalt gehalten von seiner ganzen Farbpalette. Beinahe fast manchmal ins Schwarz-Weiß gehende, bis sich dann wieder so ein bisschen Farbe ins Bild irgendwie schleicht. Und es passt natürlich letztendlich sehr gut zu der Geschichte, die erzählt wird, die ja auch irgendwie eigentlich recht wenig Wärme letztendlich verstrahlt, weil wir hier vier irgendwie doch recht einsame Menschen haben, die irgendwie versuchen, die wahrscheinlich alle recht traurige Leben eventuell auch noch führen. Wenn nicht das passiert wäre, das ist immerhin noch meine These. Irgendwie drei haben jetzt eine Chance auf ein glücklicheres Leben, nach dem, was Peter getan hat. Aber
sie trinkt weiter, die Ehe geht in die Brüche. Später wird sich der Sohn mit der Mutter total überwerfen, weil er mit der Schuld, die er da auf sich geladen hat, später gar nicht zurechtkommen wird. Das geht alles brutalstmöglich den Bach runter. Wenn wir Power of the Dog 2 sehen, wirst du das alles noch erleben.
Nee, aber zurück zu den Bildern. Ich glaube, wir kommen hier nicht überein, was die Interpretation dieses Filmes betrifft. Durchaus sehr beeindruckende irgendwie Kameraleistung auch. Für mich persönlich.
Ja, also klassisches Western-Handwerk, natürlich die Landschaft so einzusetzen. Das ist sehr eindrucksvoll, ja, auch überhaupt die ganze Inszenierung, die Schauspieler. Ja, aber dieses ganze Psychodrama, das fand ich doch ein wenig konstruiert, ja, muss ich sagen.
Ich fand es nicht konstruiert, ich fand es bruchstückhaft. Und das fand ich eigentlich positiv, dass man so einzelne Bilder und Fetzen bekommt und sich dann, also zum Beispiel zu Phil und zu seiner Hintergrundgeschichte, und sich das dann so zusammensetzen kann. Und möglicherweise komme ich auf eine ganz andere Figur, eine ganz andere Geschichte als ein anderer Zuschauer. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das interessant, so Blitzlichter auf diese Charaktere zu bekommen und dann damit was anfangen zu können. Hier, glaube ich, geht jeder mit einem anderen Blick auf dieses Kaleidoskop von psychologischen Splittern in diesem Film raus.
Ich finde, das hast du voll gut gesagt. Also dieses Bruchstückhafte, was ja auch nochmal der Film fast explizit einem mitteilt, indem er in diese fünf Kapitel unterteilt ist, die zwischen denen es auch Zeitsprünge eventuell so ein bisschen zu geben scheint. Und genau, wo tatsächlich, und ich stimme dir zu, ich habe auch Phil an der einen oder anderen Stelle auch echt nicht verstanden, auch mit allem psychologischen Hintergrund, den man sich eventuell zusammenreimt, auch warum er switcht, also was sein Interesse an Peter sozusagen plötzlich irgendwie ins Laufen bringt, habe ich zum Beispiel auch nicht, also warum er sich da gedreht hat auf einmal und warum er sich plötzlich jetzt zur Motivation gesetzt hat, jetzt aus Peter irgendwie einen echten Mann zu machen.
Es ist für ihn die einmalige Chance, ja, aus seiner eigenen Rolle, in die ihm Bronco Henry zugedacht hat, in die Rolle von Bronco Henry zu schlüpfen. Das finde ich, war für mich so ein nachvollziehbares Motiv.
Vielleicht, weil Bronco Henry auch das damals mit ihm gemacht hat. Vielleicht war Phil, als er jung war, auch so ein Peter, der verlacht wurde und dessen Homosexualität vielleicht offensichtlicher war noch in seiner Jugend und der dann von Bronco Henry dann in Anführungsstrichen zu einem Westerner gemacht wurde. Und genau, vielleicht will er jetzt der Bronco Henry für Peter sein. Genau. Fände ich jetzt auch eine einleuchtende Erklärung, ja.
Und da ist der Film für mich halt super tragisch geworden. Und das hat mir total gut gefallen, weil Phil immer verletzlicher wird dadurch. Und dann kommt es zu dieser Szene, wo er das Leder nochmal weich macht in dem Wasser. Und dann wissen wir ja, dass er sich jetzt da anstecken wird und das Blut läuft aus seiner Hand. Und wir wissen, dass er gerade eben getötet wird, sozusagen. Egal, wie lange es jetzt noch dauern wird. Jetzt hat er den Milzbrand und jetzt wird er daran kläglich sterben. Praktisch in einem Moment, in dem er vielleicht einen Weg einschlägt, in dem er nicht mehr der Mensch ist, der andere terrorisiert, vielleicht sogar seine Mutter nicht mehr terrorisieren wird. Aber das werden wir alles nicht erfahren. Ich finde auf jeden Fall, das hatte so was wahnsinnig Tragisches in dem Moment, wo er praktisch seine Deckung runterlässt und nicht mehr dieser ganz knallharte Typ ist, der seine Homosexualität hinter dieser Ich bin die Nummer eins, niemand ist so tough wie ich, in dem Moment, wo er die Deckung runterlässt, empfängt er das Gift der Schlange.
Ich komme von dem Film weg mit sehr komplexen Ansichten zu all diesen Figuren und das finde ich eine Stärke. Also für mich persönlich jetzt ist es eine Stärke des Filmes. Und dass da Fragezeichen sind, die nicht ganz aufgelöst werden, ist für mich völlig in Ordnung. Und und vielleicht, um das auch noch zu sagen, weil wir es noch nicht betont haben, außer Benedict Cumberbatch, auch alle anderen Figuren, also alle anderen Schauspieler, Jesse Plemons und der Cody Smith McPhee und auch die Kirsten Dunst sind durch die Bank wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich fand auch sehr schön in dem Film, dass ich sehr das Gefühl hatte, all diese Figuren passten sehr authentisch in diese Welt auch, in die sie gespielt haben. Ich fand auch die ganzen Arbeiter, die man ja oft irgendwie auch so mit nacktem Oberkörper so auf den Wäldern sieht, auch wie sie reiten, diese vier. Ich finde, das wirkte alles, das war schön komponiert irgendwie auch so. Das wirkte irgendwie sehr irgendwie durchdacht da rein. Auch sozusagen wie Colin Cumberbatch irgendwie seinen Körper trainiert hat, finde ich, der nicht so fitnessstudiomäßig aussah, sondern sehr so, als hätte er das bei wirklicher Arbeit irgendwie auf dem Feld irgendwie erworben. Hat mir gut gefallen, war viel durchdacht irgendwie, fand ich.
Also tatsächlich frage ich auch, das ganze Ensemble echt beeindruckend, aber selbst zwischen diesen ganzen extrem guten Schauspielern ragt Cumberbatch noch heraus, der in seiner Rolle als der Starke, selbst die Kühe gehen rechts und links vor seinem schieren Willen, den er als Schauspieler verströmt, vor dieser Energie rechts und links weg. Es gibt so eine Szene, wo er da einfach durchläuft und alles weicht ihm aus, Mensch und Tier. Und das kommt beim Zuschauer auch genau so an. Also er ist da wirklich super überzeugend. Und ja, und sein Körper sieht tatsächlich so aus, als hätte er die letzten 25 Jahre Viehtrieb gemacht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, über einen schlechten Film würden wir nicht so reden, wenn wir nur so den ersten Eindruck versuchen einzufangen. Also versuchen wir, Punkte zu geben für diesen Film. Götz, du weißt von 0 bis 10. 0 ist verbrennt aus Zelluloid und 10 ist, kann ich mir nicht mehr besser vorstellen.
Ich gebe ihm mal 6 Punkte.
Ja, ich muss ihm auf jeden Fall mehr Punkte geben als all den Marvel-Filmen, die ich in letzter Zeit mit euch geguckt habe. Deswegen müssen es auf jeden Fall 8 sein.
Ich gebe ihm 9. So viele Dinge, die so beeindruckend sind. Vor allen Dingen immer, wenn ein Film schon, wenn ich nach dem Film schon weiß, dass da ein Filmbild ist, das ich so nie vergessen werde und das ist hier die Hände, die in dem Wasser gewaschen werden, dann muss ich da mindestens 9 Punkte dafür geben. Vielen, vielen Dank und diese Folge ist natürlich auch wieder eine Folge unter Creative Commons. Danke.